Ich bin Beate, das heißt die Glückliche. Und ich habe das große Glück, ganz viele glückliche Menschen zu kennen. Und die stelle ich euch hier vor. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge über Glückskinder. Der Mann, der heute mein Gast ist, ist unglaublich vielseitig. Er sieht seine Hauptaufgabe darin, Menschen Schönheit zu schenken, Freude und Licht in die Welt zu bringen. Ich freue mich sehr auf den Mönch, Priester und Schmiedemeister der Abtei Königsmünster, Pater Abraham, und seine sowohl theologisch-philosophischen wie sehr weltlichen Betrachtungen unserer Zeit.
Die Kirche hat sich zur Gewohnheit gemacht, Antworten auf Fragen zu geben, die keiner gestellt hat, und sich zu wundern, dass die Antworten keiner wissen will. Und deshalb ist es für mich erstmal ganz diskret zu werden, ein Hörender zu werden, ein Forschender, ein Suchender, um dann zu sagen, was kann ich dir mitgeben? Und dann gucke ich sozusagen, wenn ich das erfasst habe, gucke ich in die Tradition meiner Kirche und meiner Religion und sage, dieses Tool könnte jetzt das Richtige sein. Und dann muss ich es übersetzen. Ne? Und das ist die Aufgabe von Theologie und von Kirche heute.
Meinen heutigen Gast habe ich zum ersten Mal in einem Beitrag der Lokalzeit Südwestfalen gesehen. Er schmiedete ein Stück Stahl mit Feuereifer. Die Funken sprühten, die Augen glänzten und er erzählte sehr nachvollziehbar, warum ihn das Schmieden so fasziniert. Ich habe es ihm jedenfalls abgenommen. Vor kurzer Zeit habe ich mit Freundinnen die Abtei Königsmünster nach längerer Zeit nochmal besucht. Wir waren auch im Klosterladen, wo die Leute wirklich in einer Schlange vor der Vitrine mit dem wunderschönen Schmuck standen und mit Begeisterung Schmuckkreuze und Ohrringe kauften. Die meisten verließen mit mehreren Tüten den Laden. Da kam mir Pater Abraham als Glückesschmied wieder in den Sinn und ich nahm Kontakt zu ihm auf. Allerdings lebt er mittlerweile in einem kleinen Kloster in Hannover und kommt immer nur für ein paar Tage zurück ins Sauerland, denn er ist immer noch Chef der Abteischmiede. Und heute ist er von Meschede zu uns ins Podcaststudio nach Schmalenberg gekommen. Herzlich willkommen, lieber Pater Abraham.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ja, als Sie mir damals geschrieben haben, dass Sie Ihren Wohnsitz gewechselt haben und das als Pater auch dürften, da habe ich mich erstmal gewundert, dass das tatsächlich für einen Mönch möglich ist, einfach so den Wohnsitz zu verändern. Und mich dann natürlich gefragt, warum sind Sie vom schönen Meschede nach Hannover gezogen?
Erstens war das ein Nachhausekommen. Weil ich bin in Hildesheim geboren, das ist 30 Kilometer von Hannover, und habe auch in der Zella St. Benedikt, so heißt unser Kloster, mitten in der Hannover in der List, habe dort schon meine Priesterausbildung gemacht. Meine Mutter lebt dort in der Nähe und für mich ist es eigentlich eine Aufgabe zu sagen, mit 88 Jahren ist unsere gemeinsame Zeit sicherlich begrenzt und die möchte ich näher mit ihr verbringen. Auch wenn es dann vielleicht mal intensiver wird, ist man einfach näher dran. Das war für mich so ein äußerer Grund und ein innerer Grund. Ich bin jetzt Ende 50 und da ist es eigentlich gut, im Aufbruch zu bleiben. Weil Mönche definieren sich ja über drei Themen. Benediktinermönche, das erste Thema ist der Gehorsam, das zweite Thema ist die Stabilitas und das dritte Thema ist die sogenannte Conversatio Morum. Was bedeutet
ja,
das?
Genau.
Stabilitas kennen wir aus Name der Rose. Wenn man diese große Burg sieht, hat man den Eindruck, das ist festgebaut und unrüttelbar. Also wir entscheiden uns für unseren Gott, der unsere Burg ist. Weil weltliche Maßstäbe können diese Stabilität überhaupt nicht geben. Zweitens verpflichten wir uns, immer Hörende zu bleiben. Gehorsam ist ja immer missverstanden, irgendeiner ordnet an und ich habe es auszuführen. Eigentlich heißt es, das Herzensohr offen zu halten und zu suchen und auf dem Weg zu bleiben und immer wieder Menschen zu fragen, wie findest du das, kannst du mir für Ratschläge geben? Das Kostbarste auch meiner Entwürfe in der Schmiede sind die Anfragen meiner Kunden. Die haben die besten Ideen hervorgebracht. Und dann gibt es die Conversatio Morum, das heißt eigentlich in Bewegung zu bleiben. Wenn man älter wird, hat man ja die Tendenz, langsamer zu werden, das ist erlaubt. Aber stehen zu bleiben, das ist eigentlich nicht das Richtige. Und deshalb sagt der Mönch, ich möchte in Bewegung bleiben, ich möchte auch neue Felder noch erkunden. Und das war für mich eigentlich der Entschluss zu sagen, in Hannover kann ich das.
Ich habe sie dort besucht. Das Kloster liegt in einem ruhigen, ja so ein bisschen alternativen Stadtteil. Da sind so viele Start-ups, kleine Cafés. Und wenn man die Hausnummer nicht kennt, dann läuft man vermutlich an der Zella St. Benedikt vorbei. Die ist eher unscheinbar. Ist das gewollt?
Das ist Fakt. Das ist Fakt. Das heißt, wir leben ja in einer kirchlichen Umbruchssituation, in der die Kirche als zentraler, von allen respektierter und akzeptierter und besuchter Ort nicht mehr im Bewusstsein ist. Sondern wir leben in einer Zeit, wo das immer mehr ausfällt. Kirche will bei den Menschen sein, will unter den Menschen sein, aber sie muss sich nicht aufdrängen. Und deshalb, man findet uns durchaus, wir haben draußen ja das kleine Kreuztürmlein stehen, aber wir sind sozusagen nicht mittendrin.
Das ist auch kein Kloster, wie man sich das so vorstellt. Also da ist ein kleiner Kapellenraum, der ist auch ganz anders eingerichtet als eine Kirche oder ausgestattet. Ganz weiß gestaltet und karg eingerichtet, ein paar braune Bänke an der Wand, vorne ein Ständer mit Bibel und Kerze und hinten an der Wand ein Kreuz, das Sie gestaltet haben. Und da fällt gleich auf, das Kreuz ist anders als die Kreuze normal. Es ist eher so ein Pluszeichen.
Ja, es gibt bei der Kreuzdarstellung, das ist ja eins meiner Kernthemen in der Schmiede, deswegen würde ich sagen, da kann ich da durchaus mich zu äußern. Bei Kreuzen gibt es zwei verschiedene Formen in der Geschichte. Es gibt das sogenannte lateinische Kreuz, das hat den unteren Balken lang. Das kennen wir vom Kruzifixus, das heißt, an diesem Kreuz hängt im Allgemeinen ein gekreuzigter Jesus Christus. Die griechische Kirche hat das abstrahiert und hat ein gleichschenkliges Kreuz entwickelt, das wie ein Pluszeichen aussieht. Und selbstverständlich, also das Religion ist ja dafür da, in einer Welt Antworten zu geben, vor allen Dingen nach den dunklen, in den dunklen Zeiten der Menschen. Dann kommen wir ja auf die Idee, wir müssten mal fragen, was sagt denn Gott dazu? Solange es uns gut geht, kommt uns diese Frage eher selten. Und das Pluszeichen ist sozusagen das Signal dafür, dass dieses Plus über unserem Leben steht, auch wenn es dunkel ist. Und also das Christentum verleugnet ja nicht, sagt ja nicht, oh, alles ist gut und mach dir keine Sorgen, sondern Christentum will trösten, ermutigen, stärken, befähigen, eigene Wege zu gehen.
Nun leben wir ja tatsächlich gerade in diesen in dunklen Zeiten, von denen Sie gerade sprachen. Merken Sie denn, dass die Menschen jetzt vermehrt zu Ihnen kommen und Gesprächsbedarf haben, Hilfe suchen vielleicht auch, weil sie verzweifelt sind?
Also Einzelne schon. Es ist ja die Frage, wo bieten wir gute Kontaktpunkte? Und der Kontaktpunkt ist erstmal nicht der selbstverständliche, ich gehe ins Pfarrhaus und möchte den Pfarrer sprechen. Das sind schon Begriffe, die Menschen vielleicht gar nicht mehr kennen. Sondern wo habe ich Anknüpfungspunkte, die erstmal informell sind? Ich erlebe das häufig, wir haben eine ganze Reihe von Bestattungssituationen hier im Sauerland auf den Friedhöfen um Meschede. Unsere Urnenhaine sind das. Und da kommt immer ein Namensschild drauf. Auf dieses Namensschild kommt ein persönliches Symbol. Diese Schilder, wenn die Menschen zu uns kommen oder das Ganze per Telefon machen, dann haben sie auf einmal so ein Pater dran. Unverhofft. Und da habe ich häufig schon auch wirklich Seelsorgsgespräche erlebt. Ich erinnere mich noch an einen jungen Mann, der sagte, ach, wenn Sie von der Kirche sind, wo ist denn mein Vater jetzt? Der war 25, der junge Mann, der Vater war früh verstorben, weiß nicht, hat einen Kopfhörer gekriegt, war ein Discjockey. Und das Gespräch hat länger gedauert. Und zu sagen, ja, was meinen Sie denn? Wo suchen Sie ihn denn? Oder wo vermuten Sie ihn? Und was für eine Antwort kann es sein? Und ich habe ihm dann gesagt, Ihr Vater ist auf der anderen Seite der Wirklichkeit.
Hat er das verstanden?
Da haben wir dann lange drüber gesprochen. Aber das ist natürlich erstmal ein Angebot zu sagen, also der ist nicht weit weg. sondern der ist anders für dich da. Und wenn du Trauerarbeit machst, ist es das schwierige Lernen, das zu spüren, zu verwirklichen und Tools und Rituale zu entwickeln, dass er trotzdem da ist. Und das ist natürlich eine schwierige, schmerzvolle Aufgabe, die am Ende aber erfüllend sein kann. Und dieser Mensch hätte mich vermutlich nicht getroffen, wenn wir nicht so ein Thema Grabschild gehabt hätten.
Ja, ich glaube, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, zu reden in diesen schweren Zeiten. Aber die Kirchen, die eigentlich früher mal gefüllt waren, sind inzwischen fast leer. Also in den Kirchen offensichtlich finden viele Menschen die Antworten nicht mehr auf ihre drängenden Fragen. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich würde das unterscheiden. Also wenn wir jetzt von Kirche sprechen und leer, dann gehen wir immer vom Sonntagsgottesdienst aus und sagen, der war früher mal gepackt und gestapelt voll. Das finden wir heute so nicht mehr vor. Wenn ich mal beobachte, wie viele Menschen still und leise in die Abteikirche kommen, jenseits unserer Gottesdienste, schnell eine Kerze anzünden und wieder verschwinden, dann hat der Glaube gar nicht so stark abgenommen, wie wir das immer meinen. Das gilt es zu respektieren, dass Menschen anders suchen, anders glauben. Wir haben Gäste, die kommen zu uns nach Meschede eine Woche. Ich sage das immer so etwas lächelnd, sind frommer als ich, weil ich es schon mal durch meine beruflichen Tätigkeiten nicht schaffe, ins Chorgebet zu gehen. Die sind stramm da. Ach,
da müssen sie gar nicht hin.
Ich auch muss
das
da
ist
hin,
vielleicht
aber
so ein Vorurteil, was wir ja hier haben.
Ich will da hin, ne? Aber manchmal, das kennen sie auch, jetzt sitze ich hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich heute die Mittagshore schaffe, vermutlich nicht. Diese Menschen betreiben Religiosität als Projekt. Das heißt, die sind eine Woche im Kloster, sind sehr, sehr intensiv mit sich und mit ihrem Gott unterwegs und beschäftigt. Und dann sagen sie so, jetzt habe ich ein Jahr Pause. Nächstes Jahr buche ich das wieder. Und deshalb ist die Bewertung, ob unsere Welt religiös ist oder nicht, allein auf der Basis eines sonntäglichen Gottesdienstbesuches, die finde ich schwach. Sondern eigentlich, es ist ja die Frage, wenn irgendwelche Maße mich beunruhigen oder in der Werkstatt, ne, dann muss ich sagen, A, nachmessen, also haben wir das gebaut, was auf der Zeichnung steht, und B, hat sich vielleicht der Konstrukteur geirrt, also ich bin das ja meistens, und C, haben wir vielleicht einen Zollstock und kein Metermaß. Also ich muss alle Tools, mit denen ich messe, erstmal überprüfen, um das Ergebnis richtig bewerten zu können. Und da merken Sie ja, dass ich da durchaus kritisch bin, dass ich sage, ist der eine Mensch, der zu meinem Gottesdienst kommt. In Hannover feiern wir eine Werktagsmesse mit 6 bis 12 Menschen. Das ist eine kleine Schar, aber die Feiern sind intensiv. Und Jesus Christus hat uns das alles vorgegeben. Der hat nicht von einer Volkskirche mit 3 Milliarden Menschen geträumt oder weiß ich nicht, oder 1 Milliarde, ich weiß nicht, was wir da gerade an Katholiken weltweit haben, sondern der hat gesagt, 2 oder 3 reichen aus.
Ja, also ich kann mich da in meiner Kindheit erinnern, da war die Kirche natürlich sonntags voll, aber es ging auch oft darum, dass die Leute ihren neuen Wintermäntel vorführen wollten und man ging einfach in die Kirche und es ging eigentlich nicht so sehr um die Inhalte. Man wollte vielleicht anschließend noch bei den Männern, die gingen dann noch in die Kneipe. Das war nicht unbedingt der Glaube. Das kann ich also absolut nachvollziehen. Wir leben ja auch in einer Zeit, in der die Medien sehr viel Negatives transportieren. Und auch kirchliche Themen haben meistens so einen negativen Touch. Also das, was nicht gut läuft, darüber wird berichtet. Wie beurteilen Sie das?
Also wir befinden uns in einem der größten Transformations- und Verwandlungsprozesse, die diese Gesellschaften auf unserer Erde je erlebt haben. Dazu gehört auch die Kirche. Das Problem sind die Maßstäbe. Also wir bemessen nach Maßstäben, das war ja eben auch schon mal so ein kleiner Impuls von mir. Also wenn irgendwas nicht passt oder nicht stimmt, dann muss ich in verschiedenen Tools gucken, wo liegt der Fehler. Und wenn wir Kirche heute bewerten, sind wir immer in Maßstäben, die 50 Jahre alt sind. Also nach dem Krieg gab es, warum auch immer, unglaublich viele Menschen, Männer natürlich, die Theologie studiert haben und Priester geworden sind. Im Erzbistum Paderborn waren das bis zu 50, die im Jahr zu Priestern geweiht wurden. Die hatten natürlich alle den Anspruch, mal Pfarrer zu werden. Es gab aber gar nicht so viele Pfarrstellen. Deswegen hat man sich entschieden, wir gründen in jedem kleinen Dorf, was früher eine abhängige Gemeinde war, eine eigene Pfarrei. Jetzt sind wir in einer Situation, dass der Beruf des Priesters in die Krise gekommen ist, Menschen das so nicht mehr verstehen, es nicht mehr machen wollen, also haben wir weniger. Jetzt wird das wieder zusammengelegt. Das Phänomen ist aber eigentlich jüngeren Datums. Wir sagen, die Kirche war schon immer so aufgestellt, wie wir sie 1960 vorgefunden haben und sagen, das ist der Maßstab, so muss es bleiben. Gucken wir tiefer in die Geschichte, war das gar nicht so. Und das haben wir in der gesamten Gesellschaft, finde ich, wenn man sich das Phänomen eher anguckt. Es waren nie so viele in der gesamten Geschichte, so viele Menschen verheiratet wie heute. Sondern Menschen haben immer zusammengelebt und mussten ihren Alltag bewältigen. Und wenn das in einer Familie, früher hat das bedeutet, viele Kinder zu haben, es gab keine Verhütung, sich natural aus dem Garten zu ernähren. Das heißt, die Menschen waren ganz anders unterwegs. Und eine Krise einer Beziehung, die ja meistens auch ein Vertrag zwischen zwei Familien war, es wurde ja nicht aus Liebe geheiratet, sondern zwei Familien haben gesagt, wir schließen einen Vertrag und die beiden jungen Leute sind das Pfand. Deswegen war da ein Auseinandergehen überhaupt nicht denkbar. Und das, jetzt ist für mich die Frage, wenn ich jetzt sage, ich bewerte heute Beziehung oder ich bewerte heute Kirche, dann muss ich gucken, passt denn der Maßstab oder ist der nicht irgendwie ungerecht? Und das finde ich wichtig, um niemanden zu Unrecht zu verdammen oder zu sagen, sondern zu sagen, wir leben im Hier und Jetzt, wir können aus der Geschichte lernen, ja, aber sie zu verabsolutieren ist keineswegs richtig und schon gar nicht nach ihr zu richten. Sondern es geht halt darum zu sagen, was ist, was können wir und wie gehen wir weiter.
Wann war denn für Sie klar, vielleicht mal so ein bisschen back to the roots, dass das Ihr Leben sein sollte?
Oh, schon, ja, ich habe so zwei, also ich habe ja zwei Berufungen. Ich habe erstens die Berufung, in einem Kloster nach der Regel des heiligen Benedikts Gott zu suchen. Und ich habe zweitens die Berufung, ora et labora et lege, erkläre ich gleich noch. Und ich habe zweitens die Berufung als Priester, ein Brückenbauer zwischen Gott und den Menschen zu sein. Das sind zwei unterschiedliche Berufungen. Man meint immer, das wäre so eins. Das muss man aber eigentlich ganz schön differenzieren, weil man dann die unterschiedlichen Möglichkeiten besser versteht. Und das ist eigentlich bei mir, Priester zu werden, ist schon immer da.
Haben Sie da so eine Art Ruf Gottes gespürt? Oder irgendwo muss das ja von Ihnen Besitz ergriffen haben, die Idee?
Ich würde mal den Begriff Berufung erklären wollen. Mhm. Also und würde eher Begabung einsetzen. Das heißt, wir haben ein Kind, das ist musikalisch begabt, das pfeift immer und klatscht gerne mit und hört gerne Musik. Und dann sagen die Eltern irgendwann, da müssen wir doch mal Flötenunterricht oder Klavierstunde anleiern. So, und dann kann dieses Kind diese Begabung vertiefen, weiterformen und entwickeln. Und irgendwann haben wir entweder einen begabten Laien, der ins Konzert geht und das einzuschätzen weiß, was da passiert, oder wir haben vielleicht tatsächlich einen Pianist. Und das geht auch bei Religion. Es gibt viele junge Menschen, die religiös begabt sind, die ein Feeling für das Überweltliche, für das Mystische haben, für das Wunder, für das Unerklärliche. So, und was passiert in unserer Gesellschaft? Diese Menschen werden ausgelacht, verspottet, nicht ernst genommen und deshalb verkümmert das. Ja, und dann kann ich sagen, ich hatte ein Umfeld, wo die Leute gesagt haben, ah, das finde ich spannend. Oder aha.
Also positive
Resonanz und positive Verstärkung. So, und deswegen konnte in mir dieser Wunsch sich entwickeln. Der verändert sich auch. Ich habe immer gesagt, der Wunsch ist gleich geblieben. Die Begründungen und die Motivationen haben sich geändert. Und das nenne ich Berufung. Und dann komme ich davon weg, dass irgend so eine Stimme aus dem Off sagt, Abraham, du musst ins Kloster gehen und sagen, nein, ich will nicht. Und dann sagt er, musst du doch. Und dann kämpfe ich mich da durch gegen meinen Willen, sondern eigentlich ist es etwas, was schon in mir ist und was ich entwickeln darf. Das ist Berufung.
Abraham hat ja damals noch nicht gerufen, da waren sie nämlich noch Michael, das war der ursprüngliche Taufname, glaube ich. Ne?
Als Mönch hat man verschiedene Namen.
Ja, gibt man sich die dann selber oder Pater Abraham? Abraham ist natürlich ein ganz großartiger Name, ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Prophet. Der erste der drei Erzväter des Volkes Israel wird von Juden, Christen und Muslimen verehrt. Das ist natürlich was ganz Tolles und leider in der Realität nicht so. Aber warum jetzt gerade dieser Pater Abraham?
Also in religiösen Traditionen ist es üblich, dass man mit Abschnitten auch den Namen wechselt oder erneuert. Das heißt, der alte Name bleibt. Ich habe einen Taufnamen, den haben meine Eltern mir gegeben. Das ist Michael. Ich habe einen Nachnamen. Den hat mir sozusagen mein Vaterstamm vermacht. Das heißt Fischer. Und ich habe einen Ordensnamen, den mir der Abt bei der Aufnahme ins Kloster gegeben hat. Das ist Abraham. Und und die sind alle gleichgültig. Die ersten beiden stehen im Personalausweis. Wenn man jetzt nach Ägypten will und da steht ein Ordensname drin, kann das Probleme geben. Deswegen macht man das eher nicht. Sonst würde es unter Künstlername eingetragen. Auch special.
Ja, Künstler sind sie ja auch, da kommen wir noch zu.
Und also diese Namen, und wir dürfen dem Abt Namen vorschlagen und er gibt uns dann einen davon. Und jetzt kommt die nächste interessante Beobachtung. Also viele Menschen sind ja mit ihrem Namen vielleicht nicht so einverstanden, weil die Eltern jetzt Kurt ausgesucht haben und der junge Mann damit gar nichts anfangen kann. Ich habe den vorgeschlagen. Und irgendwann aber auch gedacht, oh, Abraham, war das nicht eine Nummer zu groß? Hab also echt auch ein bisschen gehadert damit. Und dann ist das Blöde, man ist selber schuld, ne? Und das ist natürlich eine Situation, die finde ich gar nicht, die findet man ja gar nicht so angenehm. Es ist ja besser zu sagen, meine dusseligen Eltern, was haben sie sich da ausgesucht für mich und ich muss damit leben. Und da ist mir Thomas Mann zu Hilfe gekommen, in Josef und seine Brüder. Schreibt er ganz großartig über Abraham. Mhm. Also das ist der Unzufriedene, der weggeht, weil ihn diese Welt stört. Und da ist dieser Gott, den er ausdenkt. Also Thomas Mann schreibt, dass Abraham derjenige ist, der zum ersten Mal gewagt hat, Gott zu denken.
Ja, also das ist große Fußstapfen, ja, würde ich sagen. Ne?
Und der hat mich ein bisschen versöhnt.
Ja, haben Sie sich bewusst auch die Abtei Königsmünster ausgesucht?
Ja, das heißt bewusst. Also ich habe angefangen.
Aber ich habe gelesen, Sie haben da angeklopft.
Ich habe angefangen in Frankfurt St. Georgen bei den Jesuiten Theologie zu studieren, als Priesteramtskandidat fürs Bistum Hildesheim. Von dort aus machten wir immer Exkursionen in Klöster, unter anderem auch nach Meschede. Mhm. Und Meschede war der Ort, wo ich gesagt habe, oh, da will ich gern leben. Ab Stefan damals 40, Mitte 40.
Unglaublich, ein sehr dynamisch, charismatischer.
Charismatisch. Ja. Der hat uns jungen Menschen damals gesagt, im Kloster zu leben macht Freude. Und das Leben immer auch mit Abschieden zu tun hat, dass es auch anstrengend wird, auch Klosterleben, das gehört dazu. Aber für einen Start braucht man verliebt sein. Da braucht man Kribbeln im Bauch, da braucht man Begeisterung. So, das hat er uns vermittelt. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr habt im Bistum Hildesheim, wo ich herkomme, die kleine Gründung in Hannover, ich unterstütze das Kloster. Und dann bin ich hier eingetreten. 22 war ich. Ziemlich wahnsinnig.
Ja, noch sehr jung.
Ja.
Sehr jung. Ja, dann waren Sie im Kloster und haben dann eine Ausbildung gemacht zum Metallgestalter. Also Ausbildung mussten Sie sowieso machen, klar. Aber warum gerade Metallgestalter?
Weil ich nicht in den Garten wollte.
Also Gartenarbeit wäre nicht so Ihres.
Man nennt das Fügung, so der Volksmund. Also ich habe in meiner Kindheit und Jugend so viel Rasen gemäht, dass ich dieses Thema also mit also quasi traumatischen Gefühlen in Verbindung bringe. Und dann waren, als wir ins Kloster kamen, waren 4 Arbeitsbereiche für Novizen, das sind die Klosterlehrlinge, ausgeschrieben und einer für die Schmiede. Und ich dachte, nimm die Schmiede, also Garten willst du nicht.
Also kein Rasen mehr, sondern lieber heiße Eisen anpacken.
Lieber heiße Eisen anpacken. So. Und da war irgendwie was drin, was ich total großartig finde, weil ich habe dann da mir das zu eigen gemacht, habe Freude dran gekriegt, habe dann mein Theologiestudium zu Ende gemacht, bin zum Priester geweiht und 4 Wochen später fing die Lehre in der Schmiede an. Also ich habe richtig einen Gesellenbrief gemacht, habe dann auch einen Meisterbrief gemacht, was ich einfach wichtig finde, auch die beruflichen Grundqualifikationen zu haben.
Das ist ja körperlich anstrengend, ne?
Das ist körperlich anstrengend. Das kann man sehen, wenn wir bilden ja auch aus in unserer Werkstatt, wenn die jungen Menschen kommen, sind das Jungs oder Mädels. Wir haben auch schon Frauen ausgebildet. Und wenn die weggehen, sind es junge Männer oder junge Frauen geworden. Das ist ja das Spannende, wenn man Menschen über 3,5 Jahre begleitet.
Und man muss sich stark darauf konzentrieren. Das ist künstlerische Arbeit und von Künstlern ist bekannt, dass sie, wenn sie sehr intensiv arbeiten, in so einen Flow kommen und so bei der Arbeit komplett im Hier und Jetzt sind und das als Glückszustand empfinden. Ist das bei Ihnen ähnlich? Sind Sie also tatsächlich, wie man das so schön sagt, Glückesschmied und selbst glücklich?
Also es ist ein wunderbares Gefühl, eine Anfrage zu bekommen. Es ist ein wunderbares Gefühl zu merken, da wächst was. Ich habe jetzt, wenn ich diese Anfrage habe, ich bekommen habe oder ich habe einen Ortstermin, gestern Abend war ich in Lünen, eine Kirche angucken, die gestaltet werden soll. Dann habe ich so eine Ahnung und dann, ich zeichne und entwerfe alles computergestützt, am Rechner zu sitzen und den Raum zu meditieren. Dann fängt schon an, die Zeit für mich irgendwie wegzufließen und dann zu sagen, jetzt habe ich so einen Kristallisationspunkt, das ist bei einer Kirche meistens der Altar, und dann entwickelt sich der Rest. Und das kann schon mal doch auch sein, dass ich den Tristan von Wagner angestellt habe und ist er auf einmal vorbei, was ja auch immer mal flotte 5 Stunden sind. und ich quasi aufwache und sage, wow, da ist was geflossen. Das ist sehr befriedigend und sehr schön.
Also Sie machen auch wirklich tolle künstlerische Arbeiten, Schmuckstücke, Ohrringe, Kreuze, glaube ich, sind besonders beliebt, ne?
Ja, ich bin ja nun Christ. Ich bin Christ und begeisterter Missionsbenediktiner. Für mich ist Deutschland Missionsland. Also wir sind ja mal gegründet sozusagen, um in Übersee, in Afrika, in Tansania, in Korea, überall sozusagen die Botschaft vom Leben zu verwurzeln. Mittlerweile ist Deutschland für mich auch ein Land, was eigentlich eine religiöse Ansprache verdient. Und ich mache das quasi auch im Wort, sonst säße ich hier ja nicht. Aber ich mache es auch vor allem im Objekt, weil das Spannende ist, dass ich etwas Flüchtiges wie Religion vergegenständliche. Das ist das Geheimnis des Lourdes-Wassers. Das heißt, ich fahre nach Lourdes, habe dort eine intensive religiöse Erfahrung und wie transportiere und transferiere ich das in meinen Alltag? Und dann nehme ich mir da aus diesem Becken dieses Wasser mit und wenn ich ins Bett gehe, sage ich, erinnere ich mich, wenn ich mich damit ein Kreuzzeichen auf die Stirn mache, erinnere ich mich an diese Erfahrung. Die machen Menschen auch in Meschede, sind im Haus der Stille. Und dann zu sagen, ach, ich nehme mir so ein Festhaltekreuz mit und immer wenn ich irgendwie diese Erfahrung wiederholen oder wiederholen will, dann nehme ich das in die Hand. Und das sind eigentlich unsere Objekte. Wenn das gelingt, bin ich eigentlich glücklich.
Ja, und das gelingt. Also ich habe es ja gesehen. Ich habe das unfassbar. Die Leute schlugen sich da fast um die Schmuckstücke. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein besonderer Tag war, den ich da erlebt habe. Aber ich kann mir das gut vorstellen und sind auch wirklich, also Tipp, hinfahren und gucken. Sie haben schon gesagt, Sie haben auch Mitarbeiter, klar, muss man ja haben, und sind Ausbilder in der Schmiede. Da haben Sie auch viel mit jungen Menschen zu tun. Und man hört immer wieder, ja, junge Menschen wissen so recht nicht, was sie machen wollen und sind schwer zu begeistern. Wie begeistern Sie die jungen Menschen für diesen Beruf?
Erstmal frage ich die Grundthese an, ob sie wirklich nicht zu begeistern sind und würde sagen, die sind anders. Das ist für mich ein spannendes Lernfeld. Als Chef und Ausbilder muss man da die richtige Diskretion natürlich haben, aber die erzählen mir ja schon mal was. Wenn wir jetzt so eine lange Montagefahrt irgendwie nach Frankfurt haben, wir arbeiten überregional oder nach Rüsselsheim oder wo wir überall unterwegs sind, sitzt man zu dritt in so einem Bulli eingesperrt und da erzählt man auch schon mal was. Und dann ist es für mich eigentlich total spannend zu lernen von anderen Menschen, wer bist du, was hast du für Hoffnungen, was fällt dir schwer. Dann nehme ich natürlich wahr, die sind ganz anders als ich. Und dann kann ich nur Begeisterung erzeugen, indem ich erstens selbst authentisch bin und auch sage, ich habe heute übrigens auch einen schlechten Tag oder gestern Abend habe ich mit XY zusammengesessen, das war ein bisschen viel Alkohol. Also, dass ich authentisch bleibe, auch als Mensch. Und gleichzeitig mich traue, Antworten zu geben auf Fragen. Und dann glaube ich, kann man Menschen ansprechen, auch junge Menschen.
Aber Sie konnten keinen bisher lang dazu überreden oder dafür zu begeistern, auch ins Kloster zu gehen?
Leider nicht. Also es gibt sicherlich eine Reihe von Menschen, die aufgrund eines Kontaktes mit mir die Nähe zum Kloster suchen. Aber dass jetzt einer Mönch geworden ist, habe ich noch nicht erlebt.
Das Durchschnittsalter vieler Orden liegt über 80. Wie alt sind denn die Pater der Abtei Königsmünster und bei Ihnen da in Hannover? Da sind Sie ja, glaube ich, nur zu viert.
In Hannover sind wir zu viert, da haben wir auch das Durchschnittsalter der Abtei. Das müsste um die 60 liegen. Mhm. Also wir sind nicht ganz so überaltert, wie eine ganze Reihe von Gemeinschaften. Aber
Nachwuchs ist schwierig zu finden.
Also im Moment ja.
Mhm. Im Moment ja. Wie könnte sich das verändern?
Ja, man braucht so Kristallisationspunkte. Wenn ich so sehe, wie die Abtei Königsmünster, also wir stellen uns der Klostergeschichte immer stabil vor. Das ist aber eine Illusion. Also selbst die 1000 Jahre alten Abteien wie Maria Lahr oder Pannonhalma, die sind zwischendurch auch mal auf 4-5 Leute zusammengeschrumpft. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass das immer konstante große Zahlen waren. Oder hier Korva ist ja hier für den Einzugsbereich ganz wichtig. Sondern das waren zwischendurch auch ganz kleine Gemeinschaften, die auch mal vor dem Ausstanden, die sich aber immer wieder irgendwie dann berappelt. Und das ist ein Thema, was man einfach betrachten muss. In einer Klosterbiografie gibt es Blüte, Frucht und auch Tod. Mhm. Das erleben wir im Moment, dass Klöster tatsächlich absterben. Und schön wäre es, wenn wir einen Kristallisationspunkt von 2-3 jungen Leuten fänden, weil das dann ja wieder andere anzieht. Das ist ja wie bei einem Kristall, den sie ins Salzwasser legen, eine Salzlake allein, da passiert nichts. Sondern sie müssen einen Punkt reinlegen, wo sich die Kristalle andocken. Und dann können sie wachsen.
Ja, der Punkt muss noch wieder neu gefunden werden, ne? Sie haben mal in einem Video gesagt, unsere Kirche ist in einem Zustand der Asche. Wir kennen den Spruch, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Zum Staub zurückzukehren ist die Metapher für den Tod. Heißt das, Sie glauben, dass die Kirchen tatsächlich sterben werden, Klöster und Kirchen?
Es gibt Situationen, dass sich etwas so sehr verändert, dass wir es nicht mehr wiedererkennen. Das nennen wir Tod. Und da muss ich hinter, und da darf ich hintergucken. Für mich, ich müsste jetzt als Schmied, würde ich erstmal in die Asche pusten und gucken, ist da drunter noch Glut. Ja. Und dann muss ich gucken, wie viel Glut ist es denn? Und wenn das haben wir ja häufig, die Esse ist, das Gebläse ist abgestellt, so die Esse erkaltet so langsam, muss ich gucken, muss ich jetzt Holz auflegen, um das Feuer wieder zu entfachen oder kann ich schon Kohle drauf schaufeln, weil noch genug Glut da ist? Also das heißt, ich muss durch die Asche gucken. Das ist ja das Problem, wenn wir nur vorderrangig auf die Kirche gucken, dann ist es doch recht der Veränderungsprozess sehr, sehr stark. Und wenn ich sage, ich gucke mal in die kleinen Strukturen, ich gucke, was passiert in den Gemeinden, wo sind Menschen unterwegs, vom Glauben zu erzählen, wo gibt es neue Aufbrüche, dann kann man durchaus auch noch Hoffnung haben. Aber das Großsystem mit dieser Riesenorganisation, was ja weltlich ist, das ist ja das Problem, dass die Kirche braucht eine Organisationsstruktur, ja. Aber im Moment steht die auch, was das allgemeine Bewusstsein und die mediale Präsenz angeht, steht die Struktur im Vordergrund. Also die Kirche wird geschlossen, wir können uns das nicht mehr leisten, wir müssen die Pfarreien zusammenlegen und nicht der Glaube. Und das ist meiner Meinung nach wieder so eine von diesen Bewertungen, wo ich sage, stimmen die eigentlich? Und dann müssen wir eigentlich ein anderes Auge aufsetzen.
Also der Glaube ist noch da, aber er muss vielleicht anders gelebt werden. Fehlt den Kirchen vielleicht auch eine Vision, was die moderne Gesellschaft braucht oder was sie überhaupt ist?
Ich wurde letztes Jahr um diese Zeit gefragt, was sagen die Kirchen zum Ukraine-Krieg? Ja. Pater Abraham, was sagt die Zella dazu und das Kloster? Und da habe ich gesagt, das, was wir seit 2000 Jahren sagen, das sagen wir. Haltet Frieden, wagt die Liebe. Seid barmherzig. Das menschliche Zusammenleben ist so endlich, so fragil und so kostbar, dass wir es nicht gefährden sollten. Das ist die Botschaft von Jesus Christus seit 2000 Jahren. Und es ist wie manchmal bei unseren Auszubildenden, denen ich sage, schreib dein Berichtsheft. Sie machen es nicht. Dann kommt die Prüfung und dann, ich muss noch 3 Nächte durchschreiben. Also dieses sogenannte Aktuelle, was ja quasi so ein Nachrichtenformat ist, das ist in religiösen Zusammenhängen gar nicht die richtige Zeitschiene. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen morgens, die Sonne geht auf und Sie gucken aus dem Fenster. Dann stehen Sie da und sagen, die Erde ist eine Scheibe und da geht ein Licht, das geht hoch. Die Sonne steigt auf. Das heißt, unsere Seele, obwohl wir das alle wissen, Kopernikus und das gedrehte Weltbild und so, wir wissen das alle. Aber unsere Seele spürt es ganz anders. Und deshalb ist dieses, wir müssen als Kirche aktuell und modern sein, eine ganz ambivalente Sache.
Wir erleben zum Beispiel im Islam, die behalten ihre Traditionen bei und trotzdem haben die einen ungeheuren Zulauf und eine ungeheure Macht. Wie erklären Sie sich das dann?
Das ist ein sehr ambivalentes Phänomen in der Tat, was ich auch mich nicht traue, richtig einzuschätzen. Also das, wir kommen ja auch sozusagen in so eine Islamphobie und sagen, uns als Kirche gelingt es nicht und denen gelingt es. Und sagen wir, wie haben sie es denn gemacht und dann wollen wir das imitieren. Das ist für mich nicht der richtige Tool. Ist auch ein bisschen respektlos gegenüber anderen Religionen. Ich nehme erstmal wahr, dass ich als Theologe die Aufgabe habe, um das Aktuelle ein bisschen einzufangen, was Sie eben ansprachen, die Aufgabe habe, Sprache für Gott zu finden. Dafür studiere ich Theologie und lerne die Grammatik beispielsweise eines Karl Rahners. Die lerne ich aber nicht, um die ganze Zeit Karl Rahner zu zitieren, sondern um zu wissen, wie funktioniert die Grammatik und eine eigene Sprache entwickeln zu können. Das ist meine Aufgabe.
Wer ist Karl Rahner?
Das ist ein berühmter Theologe aus dem letzten Jahrhundert. Einer, der die Kirche richtig weitergebracht hat und die Theologie. Und das ist unsere Aufgabe. Und dazu muss ich natürlich horchen, wie funktioniert die Sprache der Menschen heute und was sind die Fragen der Menschen heute. Kirche hat sich zur Gewohnheit gemacht, Antworten auf Fragen zu geben, die keiner gestellt hat und sich zu wundern, dass die Antworten keiner wissen will. Und deshalb ist es für mich erstmal ganz diskret zu werden, ein Hörender zu werden, ein Forschender, ein Suchender, um dann zu sagen, was kann ich dir mitgeben? Und dann gucke ich sozusagen, wenn ich das erfasst habe, gucke ich in die Tradition meiner Kirche und meiner Religion und sage, dieses Tool könnte jetzt das Richtige sein. Und dann muss ich es übersetzen. Ne? Und das ist die Aufgabe von Theologie und von Kirche heute.
Sie sind ja ganz nah an den Menschen und kriegen mit, was die aktuellen Probleme sind. Was glauben Sie, was sind die größten Probleme unserer Gesellschaft? Also wir erleben ja, dass sich ganz viele Menschen mittlerweile für diktatorische Systeme begeistern. Meine, wenn man so will, ist auch der Islam ein sehr diktatorisches System. Und aber wenn wir nach Amerika gucken oder auch auf die Entwicklung bei uns in Deutschland und in anderen europäischen Ländern, ist diese Tendenz ganz klar zu sehen. Macht die Ihnen auch Angst? Und wie beurteilen Sie die? Was muss man daraus schlussfolgern?
Also ich glaube, dass Menschen in der Tat in Angst gefangen sind. Deswegen fürchtet euch nicht, ist eine unserer ganz großen Botschaften. Wenn ich jetzt sozusagen Menschen habe, die eindeutig auftreten, habe ich den Eindruck, ich kann meine Angst auf sie abladen. Und deshalb scheint das schlüssiger als ein demokratisches, diskursives System, wo man ja die Lösungen aushandeln müsste. Das Ganze dauert länger. Also eine Diktatur ist eindeutig effizienter. Die kenne ich aus dem Kloster. Ne? Also das ist jetzt keine Diktatur, aber es ist eine monarchisch geführte Gesellschaft, die wir im Kloster haben. Die ist gegebenenfalls effizienter und schneller. Es ist die Frage, ob sie nachhaltiger ist. Ob es nicht immer wieder Flashbacks gibt, die dann nicht funktionieren. Die werden ja bei Diktaturen nicht transportiert, weil die Diktatur sich ja selbst schützt. Ich kann aber diese Angst verstehen in einer so unendlich komplexen Welt, die Menschen immer mehr überfordert. Stellen Sie sich mal vor, Sie kriegen morgen gesagt, Sie sollen sich ein neues Handy aussuchen. Da haben Sie 2 Stunden im Internet und 3 und 4 und dann sollen Sie auch noch einen Vertrag entscheiden.
Ich gehe dann immer zum Experten und lass mich beraten.
So, ja, das wollen wir ja nicht. Wir sind ja alle selber mündig. Wir wollen uns ja nicht beraten lassen, sondern wir können das ja alle selber, weil und Beratung kostet zur Not auch Geld. Das wollen wir sparen. So, und dann sind wir in einem dauernden Zwischending und selbst wenn wir das Handy haben, sind wir noch nicht zufrieden, weil dann gucken wir und sehen, ach, es hätte ein besseres gegeben.
Ist das vielleicht auch so ein Grundproblem, dass es von allem viel zu viel gibt und dass wir vielleicht wieder mal mal bescheidener werden müssen?
Das ist meine Wahrnehmung, sprachlich ausgedrückt, der Komparativ ist der Tod jedes Positives. Übersetzt heißt das, weil ich immer besser werden will und immer mehr haben will und immer tiefer gehen will, deshalb bin ich einfach nicht mehr gut. Also ich kann mich nicht mehr, das ist auch dies mit dem Glück, heißt eigentlich, dass ich endlich mal sage, es ist gut. Mhm. Das ist übrigens das Wort, was Gott über die Schöpfung ausgesprochen hat. Also deswegen hat er es anscheinend gemacht, weil wir das wissen müssen. Mhm. Es ist gut. Es ist nicht alles schmerzfrei, nein, aber es ist gut.
Aber wir können unser Glücksdepot ja auch mit kleineren Zielen auffüllen. Es muss ja nicht immer, also das ganz große Glück gibt es ja sowieso kaum, aber es gibt das kleine Glück und diese Glücksgefühle, die man hat, wenn man bestimmte Dinge tut. Wie machen Sie das?
Aussprechen. Finde ich ganz wichtig. Also habe ich heute Morgen noch gesagt, wir hatten in der Werkstatt so ein paar Themen, wo es befreundeten Betrieben schwerfällt im Moment. Und dann zu sagen, was bin ich dankbar, dass wir ein tolles Team sind, dass es menschlich funktioniert. Was bin ich dankbar, dass wir interessante Anfragen haben, die uns weiterbringen. Was bin ich dankbar, dass wir einen Pool haben von Firmen, mit denen wir auf Zuruf zusammenarbeiten. Also Dankbarkeit ist so ein bisschen so ein abgewetztes Wort, aber ist eigentlich das Tool, mir zu vergewissern, dass es gut ist. Ja, und dann können wir an die Risikoanalyse gehen und sagen, wo müssen wir denn besser werden. Aber das braucht einen Start. Und der Start ist eigentlich, es ist gut, du bist gewollt, es ist schön, dass du da bist. Und dann können wir gucken, wie gibt es Veränderung und in welcher Richtung können wir die beeinflussen. Und dann gibt es auch wieder zwei Wege, was kann ich beeinflussen und was muss ich hinnehmen. Also dieses immer alles besser machen wollen, schaffen wir ja gar nicht. Und es gibt auch Situationen, die kann ich einfach nur aushalten und hinnehmen. Und das können wir auch miteinander teilen. Mhm. Ist im Grunde, wie heißt das, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das sind ja so Binsenweisheiten, aber in ihrer Tiefe beschreiben sie Wirklichkeit sehr präzise und auch Handlungsmöglichkeit.
Mhm. Hilft das Leben im Kloster, weniger begierig zu sein? Also weil man gar nicht so mitkriegt, was alle anderen dürfen und machen?
Jeder Mensch ist bedürftig. Mhm. Und das darf er sein. Und noch im kleinsten System gibt es die Situation, dass mein Nachbar mehr hat. Mhm. Und dann ist die schöne gönnen können eigentlich die Herausforderung zu sagen, wenn der jetzt mehr hat, muss ich auch noch mehr haben. Oder wenn ich sage, ich freue mich, dass es ihm gelingt. Und ich sorge für mich, wenn ich bedürftig bin, dass ich das, was ich brauche, auch bekomme. Das ist ja die andere Seite. Also bin ich eigentlich in der Lage und willens zu sagen, ich werde aktiv, also ich fühle mich einsam, lade ich jemanden ein oder sitze ich da rum und weine, ich bin einsam und erzähle das auch noch allen Leuten. Und das ist ja eine ganz starke Geschichte, dass auch von Menschen in unserer Gesellschaft, dass sie eigentlich alimentiert sind. Das heißt, die eigene Initiative wird schwach. Und dann wird gesagt, andere müssen für mich sorgen. Mhm. Und dann fühle ich mich eben irgendwie zurückgesetzt. Und dann müsste ich eigentlich sagen, wenn das so ist, muss ich mich darum kümmern. Oder ich muss einen fragen, der mir helfen kann. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Es gibt ja Sachen, die kann ich alleine nicht. Ne? Das wäre eigentlich ein schöner Weg, Gesellschaft zufrieden zu machen und auch Kloster. Und natürlich gibt es auch Neid im Kloster und Enttäuschung und Frust. Und es kann immer nur einer übrigens Abt sein. Ne? Damit muss man auch klarkommen.
Ja, natürlich.
Viele sind berufen, aber nur einer auserwählt. Und das sind einfach Fakten.
Wäre das auch mal was für Sie? Haben Sie das mal angestrebt oder würden Sie es anstreben wollen?
Ich war 7 Jahre lang stellvertretender Leiter unseres Klosters und auch Finanzchef. Das heißt, ich habe erfahren, was es heißt, zu leiten, auch das große System. Und habe festgestellt, dass das sehr herausfordernd ist und bin eigentlich der Meinung, ich müsste das nicht nochmal haben. Mhm. Es ist immer die Frage, also muss man immer alles selber machen oder muss man auch darauf vertrauen, dass es andere machen? Und das ist auch Zufriedenheit zu sagen, ich habe gestaltet 7 Jahre auch intensiv, habe die Orgel gebaut, die Kirche in Schwung gebracht, also schöne Projekte gemacht und jetzt machen das andere. Mhm.
Sie haben ja, als ich in Hannover war, gesagt, Ihr Lieblingslied sei Wer nur den lieben Gott lässt walten. Mhm. Und da habe ich mich jetzt mal, ich kannte es ehrlich gesagt jetzt nicht, das Lied, aber ich habe mich schlau gemacht. Ich muss sagen, ich habe da ein paar Zeilen gefunden, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Was hilft uns unser Weh und Ach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Man halte nur ein wenig Stille und sei doch in sich selbst vergnügt. Also dieses Gefühl hat man auch bei Ihnen. Genau dieses Gefühl.
Oh, also dieses, das ist ja dieses Zufrieden, also ist ja die Frage, was ist Glück und was ist Zufriedenheit? Und das dauernde Selbstoptimieren, das ist endlich, weil meiner Meinung nach kann das Gefühl der Zufriedenheit nur aus der Anderswelt kommen. Also das, ich weiß, das Christentum wird immer angefeindet wegen Weltflucht und so, aber die letzte Erfahrung der Menschen ist doch schon auch, dass es endlich ist. Mhm. Das Geld, was wir haben, ist endlich, die Ressourcen, die wir verpulvern, sind endlich, unser Leben ist endlich. Unsere Beziehungen sind endlich und deshalb, wenn ich mich nur darauf verlasse und nicht den Mut habe, darüber hinaus zu gehen und zu sagen, es gibt noch irgendwie wie auch immer was anderes, dann ist das mit Zufriedenheit sehr schwierig. Mhm. Weil wir bleiben in Quantitäten verhangen, das ist auch dieses immer mehr, immer besser, immer schneller, immer weiter und kommen nicht in eine Qualität. Mhm. Das ist das, es ist gut. Und das Lied sagt das eben aus und es zeigt uns ja auch, dass vor 300 Jahren oder wann es getextet ist, haben die Leute schon dieselbe Frage gehabt, ne, und dasselbe Problem. Also das passt ja zu dem, was ich eben gesagt habe. Seelengeschichte ist langsam und wenn man einmal die Sprachen lesen kann, taucht sie immer wieder auf. Ne, diese Langsamkeit und diese Anderswelt und diese andere Gefühlswelt, die damit zusammenhängt.
Sie haben auch einen ganz tollen Text über Warten geschrieben, den haben Sie mir mitgegeben. Ich muss sagen, habe ich mit großer Begeisterung gelesen und ich habe da diesen Satz gefunden, der mir auch sehr einleuchtet. Menschen, die glauben, sind widerstandsfähiger, sie können Lebenskrisen besser bestehen, weil sie ihre Seele verankert haben. Ja, also das, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen, das kann man absolut nachvollziehen. Aber jetzt mal bei aller Spiritualität und Verbundenheit zu Gott, haben Sie so keine Bedürfnisse wie tolle Autos kaufen, schicke Klamotten, teuer essen zu gehen? Oder gibt es doch so ein paar weltliche Leidenschaften?
Also ich habe ich ja eben gesagt, dass ich Tristan gehört habe beim Entwerfen. Ich habe schon
ein großes... Sie hören gern Wagner.
Ich höre gern Wagner. Ich brenne für klassische Musik. Ich habe eine Jahreskarte in den Hannoveraner Museen. Also da lebe ich einfach luxuriös. Als Mönch lebt man Ehre luxuriös. Wir haben eine Bibliothek in Meschede. Also heute kann man im Internet ja jede Information sofort kriegen und auch jeden Text irgendwie. Früher fand ich das immer ein totales Privileg, wenn ich sage, dieses Buch will ich lesen. Meistens hatten wir es. Mhm. Also es ist die Frage, was ist arm und was ist reich? Das ist schon 20 Jahre her, da hat sich mein Freund einen Porsche angeschafft. Ich bin natürlich Metaller, die sind für Mechanik und finde ich heute noch, ist eins der genialsten Designs, die es gibt. Das Ding zu fahren, also Porsche ist die Reduktion auf ein Thema, das ist fast kontemplativ und meditativ, also vom Thema her. Alles ist designed auf das eine Thema, das finde ich toll, diese Konzentration. Und das Teil zu fahren und mit 160 noch zu beschleunigen, fand ich... Ehrlich gesagt, geiles Gefühl. Und dann anschließend, nachdem wir es 10-mal gemacht haben, fand ich es langweilig. Also auch das ermüdet. Deswegen, ich habe es gehabt. Zwar nicht selbst, aber sozusagen in einem Tool. Und dann ist immer die Frage, also muss ich es jetzt wirklich haben oder kann ich es wertschätzen?
Das ist ja auch eine ganz wesentliche Erkenntnis der Glücksforschung, dass Wohlstand, alles haben zu wollen, überhaupt nicht zum Glück führt, weil man immer mehr haben will. Ne? Und letztlich macht das dann eher unglücklich. Ja.
Und sonst fiel mir jetzt, gibt noch eine bestimmte Sache. Das sind auch so temporäre Sachen. Mal war es mehr essen gehen. Ja, ich kenne viele Leute, mit denen ich das mal gemacht habe. Also ich bin durchaus auch der Welt zugetan. Also sonst kann ich meine Arbeit nicht machen. Wenn ich eigentlich Schönheit vermeide und Kostbarkeit und Einzigartigkeit, wir verarbeiten ja in unserer Schmiede Metall nicht von dieser Welt, also ein Meteorit. Den schweißen wir in unseren Damaszenerstahl ein. Dann ist jetzt die fragen die Leute immer, wie kauft man das denn und wie teuer ist das und sowas. Das ist überhaupt nicht, das ist irrelevant. Das ist ein Markt, der folgt den marktüblichen Gesetzen. Ja, das Zeug scheint zu kaufen zu sein, sonst hätte ich es nicht. Mhm. Aber der Wert eines Ringes mit einer Sternschnuppe, da kann ich auch sagen, kostet 10.000 Euro oder was nicht alles noch. Ja, das ist ein ganz anderer Wert als jetzt in Geld gemessen. Und trotzdem sind leider diese singulären Phänomene immer auch teuer. Ja, also wenn ich sage, ich hatte Freunde in New York und war im Natural History und habe eine Stunde vor einem Stern-Saphir gestanden, der 12-strahlig war. Dazu muss man wissen, der Saphir ist in der Lage, das ist eine hexagonale Struktur, der kann einen 6-flammigen Stern ausbilden. Und dieses eine Objekt war so leicht verschoben, dass es 12 Strahlen abgab. Und die wandern dann auf der Oberfläche so hin und her. Und ich war wie geflasht. Ich stand da, die haben mich bestimmt alle für bescheuert gehalten. Ich stand da in dem Museum, so geguckt und habe einfach diese Schönheit in mich eingelassen.
Aber sie mussten es nicht haben.
Ja, wenn einer nicht aufgepasst hätte, hätte ich für nichts bürgen können. Aber ich habe mir dann einen Rosenquarz gekauft, der einen 6-flammigen Stern hatte und habe gesagt, der erinnert mich an diesen Saphir. Es ist ja immer die Frage, muss ich alles haben? Oder ist es auch, dass es da ist und ich kann es besuchen? Also ich besuche im Sprengelmuseum gerne Bilder, die ich eigentlich kenne. Also es ist für mich nicht so ein Bildungsaufhalt, sondern dann gehe ich da hin und sehe die schöne Capri-Zitrone von Beuys und sage, ach toll, Mensch, das ist eine Bedeutung und eine Schwere und wir sind irgendwie miteinander inzwischen bekannt. Und das ist eine andere Form von Museumsbesuch, als wie jetzt dieses, ich muss jetzt innerhalb von 6 Stunden das Louvre erfahren haben. Ne?
Es gibt ja auch Kunstsammler, die haben so viele Bilder, die können sie gar nicht alle aufhängen. Ne? Ist ja dann schade, die liegen in irgendwelchen Galerieschränken, nur haben, da sind wir wieder bei diesem Thema. Ne?
Das ist das mit dem Sammeln, nicht? Dass ich irgendwann die Sammlung nicht mehr überblicke. Ja, es ist halt die Frage, muss ich alles besitzen? Muss ich alles materialisieren? Muss ich alles monetarisieren? Oder kann ich sagen, dieser Baum gehört niemandem außer sich selbst und ich liebe ihn trotzdem und ich bewundere ihn und ich lehne mich an und spüre seine Kraft und sein Fließen und freue mich darüber und bin traurig, wenn er verwelkt. Also im Sauerland haben wir das ja, dass die Bäume sterben, so. Es gibt da so eine große Fichte, die im Arnsberger Wald, da wo ich immer mal schon mal wandere, noch steht. Und da gehe ich immer hin und begrüße sie. Also es geht ja darum, wenn ich in Kontakt mit Gegenwart zu sein. Und zwar im lebendigen Kontakt. Und dann muss ich vielleicht nicht immer alles besitzen und kaufen.
Ja, da bin ich sehr froh, dass Sie auf das Thema noch gekommen sind. Die Natur, die liegt mir ja auch besonders am Herzen. Und das empfinde ich sehr ähnlich. Möglicherweise gibt es Hörer und Hörerinnen, die mit Vorurteilen diesen Podcast eingeschaltet haben. Sie haben vielleicht gedacht, dass Menschen, die im 21. Jahrhundert im Kloster leben, Frömmler und Lebensverweigerer sind, die sich selbst nichts gönnen, verklemmte Einzelgänger und weltfremd. Die wurden sicher dank Ihnen, Pater Abraham, eines Besseren belehrt. Wir haben erfahren, dass auch Sie Ängste haben und sich nach einer besseren Welt sehen. Aber Sie haben offenbar ein sinnerfülltes und damit glückbringendes Leben im Kloster und im Glauben an Gott gefunden. Und ich finde, das haben Sie sehr überzeugend rübergebracht. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Alle willkommen in Königsmünster. Mann, Frau, Kind, Jung, Alt.
Wow, beim nächsten Tag der offenen Tür werden Sie überrannt.
Wir machen das. Wie heißt das? Was hat die Kanzlerin gesagt? Wir schaffen das nicht, oder wie geht das?